Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Volksvereins, lieber Professor Hengsbach. Ich begrüße Sie herzlich im Namen der Veranstaltergemeinschaft der katholischen Region Mönchengladbach, dem Förderverein Stiftung Volksheim Mönchengladbach und dem Volksheim Mönchengladbach GmbH als Gastgeber des heutigen Abends. Die Erinnerung an den Gründungstag des Volksvereins für das katholische Deutschland am 24. Oktober 1890 führt uns heute zusammen. In den letzten Wochen ist dieser Gründung in verschiedenen Angeboten bereits gedacht worden. Beim offiziellen Festakt der Stadt mit Pontifikalamt und Festvortrag im Rathaus, bei Vorträgen zur Historie in der Gründungsphase des Volksvereins und zu seinem Wirken in Mönchengladbach, in der Ausstellung im Museum Schloss Reit und bei Informationen zu der einmaligen historischen und zeitgeschichtlichen Bibliothek des historischen Volksvereins und der Präsentation erster digitalisierter Schriften aus dem Bestand. Beim Kreuzweg der Arbeit und dem anschließenden Konzert mit dem Shalomchor, bei dem auch Lieder des historischen Volksvereins Liederbuches Tandaradei präsentiert wurden. Und dann heute Laudato Si, eine Spurensuche am Niederrhein. Ein Abend, dem Eddie sehr gerne beigewohnt hätte. Er war zwar auch Gast beim offiziellen Festakt der Stadt, aber er hat auch ausdrücklich Wert darauf gelegt, mit einer eigenen Veranstaltung des Vermächtnisses des historischen Volksvereins zu gedenken. Dies nicht historisierend, sondern mit Kraft und Energie für die aktuellen gesellschaftlichen Themen und den erforderlichen, den Menschen und dem gelingenden Leben zugewandten Lösungen. Die Themen Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit und Armut lagen dabei für ihn immer oben auf, in einer Stadt und einer Gesellschaft, in der seit Jahren um die 15% der Bürgerinnen und Bürger von Hartz IV leben, in der jedes dritte Kind im Durchschnitt, hier in Mönchengladbach im Vergleich zum Land NRW mit 20%, hier 34%, mit den deutlich verringerten Lebenschancen in Hartz-IV-Haushalt aufwachsen, in der in einzelnen Stadtteilen die Lehrer nicht ein Drittel der Kinder aus einkommens- und bildungsbenachteiligten Haushalten unterrichten, sondern mitunter zwei Drittel der Kinder solchen Haushalten angehören, in der eine große Zahl der Arbeitslosen schon 4 und mehr Jahre kontinuierlich von Hartz IV leben, trotz zahlreicher Bemühungen, die Statistiken zu schönen. In der auch die vermeintlich verschwundene Altersarmut wieder stark in Erscheinung tritt. In der es angesichts dieses Befundes mehr als seltsam anmutet, wenn die politisch Verantwortlichen das Thema saubere Stadt zum zentralen Handlungsfeld deklarieren, statt einen Masterplan Bekämpfung von Bildungsarmut, sozialer Armut und Stärkung des Arbeitsmarktes für Geringqualifizierte als zentrale Zukunftsaufgabe zu beackern. Mit großer Freude, mit großer Achtsamkeit und mit intensiver Verbindung zu seinem Herzens- und Lebensthemen wäre Eddie heute Abend und darüber hinaus weiter dabei gewesen. Das Anliegen des historischen Volksvereins ins Heute zu übersetzen, mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft und Lebensfreude unter den Menschen zu finden und zu schaffen, an der Seite der Arbeitslosen und Armen zu streiten, die Orthopraxie, das richtige Handeln und dessen Reflexion über die kirchlich oft geforderte Orthodoxie, die Einhaltung der reinen Lehre, zu stellen. Die Bewahrung der Schöpfung als ein weiterer Ausdruck seines Engagements. Gerne hätte Eddie seinen langjährigen kirchlich-theologisch-politischen Wegbegleiter Professor Friedhelm Hengsbach begrüßt. Er hat hier in Mönchengladbach wiederholt referiert und Positionen vorgetragen, die oft quer zum Mainstream öffentlicher Deutungsmuster liegen. Laudato si, mi Signore, gelobt seist du, mein Herr, sang der heilige Franziskus von Assisi. In diesem schönen Lobgesang erinnert er uns daran, dass unser gemeinsames Haus wie eine Schwester ist, mit der wir das Leben teilen, und wie eine schöne Mutter, die uns in ihre Arme schließt. Gelobt seist du, Herr, Sei du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter. So beginnt die päpstliche Enzyklika Laudato Si, die sich der Sorge um das gemeinsame Haus annimmt. Seien wir gespannt auf die gedankliche Reise, auf die uns Herr Professor Hengsbach mit seinem Vortrag nun mitnimmt. Seien wir gespannt auf die Verknüpfungen zwischen Historie und heutigen Anforderungen, die bewohnte Erde, unser Haus, als Christen, Menschen und Weltenbürger zu gestalten. Wir freuen uns auf einen anregenden Vortrag und einen interessanten Austausch im Anschluss daran. Herr Professor Hengsbach, Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank, Herr Krohn, für die Einführung und die Erinnerung an Edi Ellemann. Liebe Schwestern und Brüder, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren und alle, die mit dem Volksverein Mönchengladbach verbunden sind. Es wurde eben schon gesagt, dass Edi vermutlich die christliche Identität zitiert hätte, die eben zwei Quellen hat, auf der einen Seite zurückzuschauen, und das ist sicher auch ehrenwert gewesen, das in den vergangenen Wochen zu tun, aber zurückzuschauen eigentlich auf denjenigen, dem wir unsere Identität verdanken, in der Vergangenheit Jesus von Nazareth, der die Gottesherrschaft als nahe gekommen verkündet hat. Und das ist keine Erinnerung an irgendeine konfessionell organisierte Kirche, es ist einfach die Erinnerung an eben das Reich Gottes, das Himmelreich, die Gottesherrschaft, die in Jesus seinen Ausgangspunkt genommen hat, in dessen Nachfolge wir stehen. Das ist das eine. Und das andere, die andere Quelle christlicher Identität ist die Gegenwart des Geistes in der jeweiligen Zeit. Die Zeichen der Zeit zu sehen und im Licht des Evangeliums zu deuten. So verstehe ich auch das Vermächtnis von Edi. Ich bin gern gekommen, aber ich bin auch etwas traurig, kann man eigentlich nicht sein, weil eben schon gesagt wurde, auch mal habe ich es gerade gehört, Gott hat Gnade ihm erwiesen, dass er eine Lebensphase nicht mehr hier in der Zeit erlebt, sondern in Gott erleben kann, die für ihn mühsam und beschwerlich gewesen wäre. Ich möchte also meinen Blick auf die Gegenwart richten. Das war ja eigentlich auch das Anliegen des heutigen Tages. Laudato si und als eine ökosoziale Spurensuche am Niederrhein. So habe ich das einmal überschrieben. Als der Papst Franziskus vor etwa 2,5 Jahren seine sogenannte Regierungserklärung abgegeben hatte, die Freude des Evangeliums, da hatte er den Traum von einer offenen Kirche. Und das Wort, das am meisten in diesem Schreiben auftauchte, war geht. Geht hinaus, reißt die Türen auf, geht hinaus zu den Menschen, die weit weg sind von eurer geschlossenen Versammlung und eurem Kreisen um euch selbst. Und dieser Traum von der offenen Kirche war fast ausschließlich an die katholischen Christen gerichtet. Entsprechend der hierarchischen Auflistung, wie das früher immer üblich war bei diesen Rundschreiben. Darin gab es 9 Seiten, in denen er das Umfeld des Engagements der Christen in der heutigen Welt darzustellen versuchte. Und auf diesen 9 Seiten tauchte auch dieses Wort auf, diese Wirtschaft tötet. Und dieses Wort und dieser Satz eben auf 9 Seiten in insgesamt 130 Seiten geschrieben, hat in den deutschen überregionalen Medien eine derartige Empörung und einen Protest ausgelöst, dass sie meinten, der Papst versteht nichts von Wirtschaft, der verteidigt einen völlig abgestandenen und extremen Kapitalismus. Er denkt nur aus argentinischer Perspektive, aus der Perspektive der Dritten Welt und weiß nichts von den segensreichen Wirkungen der sozialen Marktwirtschaft hier in Deutschland. Diese Wirtschaft tötet, Das war ein Wort aus der globalen Perspektive, wie das die Päpste in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer schon getan haben und damit auch auf ziemlichen Widerspruch hier in Deutschland stießen. Diese Wirtschaft ist eine Wirtschaft, die ausgrenzt, die Menschen, die auf der Straße erfrieren, gar nicht zur Kenntnis nimmt, aber eben als Müll, als Abfall behandelt. Eine Wirtschaft, in der das Geld eine religiöse Weihe hat und so beherrschend ist, dass die Realwirtschaft ihr, dieser Finanzwirtschaft, völlig unterworfen ist. Eine Wirtschaft, die in zunehmendem Maße soziale Ungleichheit erzeugt, die zu gesellschaftlichen Spannungen führt und schließlich zu militärischen Konflikten. Das wurde vor 2,5 Jahren gesagt und jetzt erleben wir genau diese Situation. Eine zunehmende soziale Ungleichheit, eine gesellschaftliche Polarisierung, eine imperiale Ökonomie und eben als deren Folge auch die militärischen Konflikte, an denen der Westen immer auch mitbeteiligt war. In diesem Rundschreiben Laudato Si hört sich das so an, als hätte er den starken Ton, die heftige Tonstärke etwas zurückgenommen. Aber vielleicht sieht es auch nur so aus. Es gibt 6 Überraschungen, damit will ich anfangen, in diesem Rundschreiben. Einmal, Herr Krohn, Sie haben es eben schon angedeutet, es beginnt mit einem Lied und endet mit einem Gebet. Das ist für ein päpstliches Rundschreiben etwas völlig Neues. Das Zweite, es ist das erste Rundschreiben eines römischen Bischofs, das die Umwelt zum Thema hat. Und das Dritte, dieses Rundschreiben trägt eine ganz persönliche Handschrift. Das ist für Leute, die mit der Kirche wenig zu tun haben oder auch mit dem kirchlichen Milieu ziemlich entfremdet sind, etwas völlig überraschend, dass er spricht da selbst. Er spricht auch in der Ich-Form, durchgängig, während das frühere Päpste auch mal versucht haben, aber dann doch schnell wieder in das hoheitliche Wir übergegangen sind. Und das ist nicht die Gemeinde, die da das Wir spricht, sondern das ist er selbst, das sogenannte Oberhaupt der katholischen Kirche. Das Fünfte ist, dass er sich richtet an alle Menschen guten Willens. Also die Adressaten dieses Rundschreibens sind nicht beschränkt, weder auf die katholische Kirche noch auf die Christen, sondern es ist die gesamte Menschheit, die er ansprechen will. Und diese Sprachform ist so persönlich geschrieben und so einfach geschrieben, bildreich, wie er das auch in seinen Predigten macht, das kann jeder und jede unmittelbar verstehen und es berührt sie auch. Wie ich gehört habe von Menschen, die eigentlich mit der Kirche und mit dem Christentum gar nicht viel zu tun haben. Das ist also das Erste, eine 6-fache Überraschung. Und es ist nicht so, dass man, wie die päpstlichen Rundschreiben bisher, nach 3 Seiten einfach zur Seite legt. Das gilt also ganz besonders für das Ratzinger Rundschreiben. Man liest es durch. Und ja, gerade am Ende wird es sehr lyrisch, zum Teil auch mystisch. Ja, wo also dann ein Kollege von mir, der Matthias Möhring-Hesse, gesagt hat, das Rundschreiben schwächelt am Ende. Aber es ist einfach dann sehr stark, ästhetisch, lyrisch, künstlerisch. Das Zweite, der Papst liefert eine Situationsbeschreibung der gegenwärtigen Umweltkrise, die ist sehr nüchtern auf der einen Seite, aber sehr ernst und sehr zum Teil auch bedrohlich. Er zeichnet die Umweltdiskussion eigentlich auch so im Rückwärtsgang, wenn man das so sagen kann, also jedenfalls in der geschichtlichen Reihenfolge. Zunächst einmal, ich erinnere mich an einen Film, Smog, der die Situation hier im Ruhrgebiet zeichnete. Das ist ja wahrscheinlich in den 60er Jahren gewesen oder Anfang der 70er Jahre. Also ursprünglich, was uns belästigt hat, war die Luftverschmutzung, die Wasserverunreinigung, das unbrauchbar geworden ist, was in den Flüssen und auch in den Seen an Wasser gab. Dann die Säure, die Versäuerung des Bodens, die Wälder, der saure Regen, der Smog in den Städten. Und dann geht das so immer schrittweise weiter, aus der lokalen, der regionalen Ebene in die globale Ebene. Dass wir uns angewöhnt haben, jedenfalls hier in den reichen Ländern, kostbare Ressourcen zu verschwenden und die Erde zu einer Mülldeponie zu machen. Dann die globale Perspektive aus der aus dem Nord-Süd-Gefälle, die Monokulturen, die eben durch internationale oder international operierende Konzerne den tropischen Regenwald erobern oder das Amazonasbecken. Und dort die Kleinbauern, die da seit langem ihre überschaubare Wirtschaft betrieben haben, vertrieben haben. Und dann die Megastädte, gerade in den Entwicklungsländern. Der Autoverkehr und der Lärm, in dem also die Menschen ersticken. Und dann schließlich die große klimatische, weltweite Dimension, die Erderwärmung durch den CO2-Ausstoß, die meteorologischen extremen Veränderungen, die gerade in Entwicklungsländern beobachtet werden, Dürre, Stürme, Überschwemmungen, eben die Klimaveränderung, der Klimawandel. Und er beschreibt das wirklich mit einer Eindringlichkeit, dass manchmal also an der Atem stockt. Was wir Menschen, und das ist seine These, die er von der wissenschaftlichen Forschung übernimmt, das sind keine Naturereignisse, die uns da bedrohen, auch wenn in diesem Jahr die Temperaturen seit langem also einen Rekord erreicht haben, Durchschnittstemperaturen, aber eben halt durch den El Niño und durch diesen außergewöhnlichen Sommer und Herbst. Diese Zerstörung der Umwelt oder diese Gefährdung, aber wirklich auch die Zerstörung der Umwelt, ist durch Menschen verursacht. Ein drittes Element ist, dass er von zwei Katastrophen spricht, die miteinander zu tun haben und auch unmittelbar miteinander zusammenhängen. Herr Krohn, Sie haben es eben schon gesagt, der Schrei der Erde, der Pachamama, der großen Mutter, unserer Schwester, und der Schrei der Armen, der Unterdrückten, der an den Rand gedrängten. Das sind im Grunde die zwei Seiten einer Münze. Und das ist in diesem Zusammenhang eigentlich ungewöhnlich, eine Umweltenzyklika, die eben nicht eine ökologische Enzyklika ist, sondern eine ökosoziale Enzyklika. Das heißt, der Schrei der Erde und der Schrei der Armen, die sind miteinander verbunden. Die soziale Katastrophe, die wachsende Ungleichheit, die gesellschaftliche Polarisierung und diese Umweltkatastrophe, die Zerstörung des einzigen Planeten, der uns gehört. Zwei Seiten einer Münze, von Menschen verursacht. Und dieser Zusammenhang erklärt er in zwei Richtungen. Auf der einen Seite, es sind die Armen, die am ersten von der Umweltzerstörung und von der Klimaveränderung betroffen sind. Die Küstenregionen, die großen Städte, fast auf der Höhe der Meeresfläche. Das heißt, die Armen leiden als Erste darunter. Das ist das eine. Und die andere Richtung ist so, die sozialen Verwerfungen in den Industrieländern und auch zwischen den reichen Ländern und den armen Ländern und dann auch wieder in den armen Ländern, auf der einen Seite die Millionäre und Milliardäre, auf der anderen Seite die große Menge der Armen. Das heißt, die Reichen verschwenden ohne Rücksicht auf oder leben einen Lebensstil ohne Rücksicht auf die Umweltschäden, die sie hervorbringen. Und die Armen haben gar nicht das Geld, gleichsam gegen die Umweltschäden Gegenmaßnahmen einzuleiten. Während die Reichen sich darum gar nicht kümmern, die haben das Geld, können auch entsprechend die Ressourcen verbrauchen. Es gibt natürlich vor allen Dingen in den USA auch katholische Kreise, die sagen, also das hängt doch nicht zusammen, das kann man doch trennen. Man kann doch die Fürsorge für die Armen oder die Bekämpfung der Armut auf der einen Seite und gleichsam Maßnahmen, die also die Umweltzerstörung wieder rückläufig machen, auseinanderdividieren. Und vor allen Dingen sagen Sie, das Erste und das Wichtigste ist nicht die Sorge für die Umwelt. Das ist ein Luxusbedarf der Reichen. Sondern erstmal geht es darum, Investitionen in medizinische Versorgung, in die Bildung, in die Gleichstellung der Frauen oder um sauberes Wasser einzuleiten. Und die nächste Generation oder die kommende Generation, die sind erstens intelligenter als wir und zweitens verfügen sie auch über mehr finanzielle Mittel, um gleichsam das einzuleiten, was jetzt uns in besonderer Weise besorgt, nämlich die Umweltzerstörung. Der Papst beruft sich auf die Bischöfe aus der dritten Welt, aus Lateinamerika, Afrika und aus Indonesien oder jedenfalls aus Asien. Dass sie davon überzeugt sind oder belegen, dass der Kampf gegen die Armut immer wieder zerstört oder durchkreuzt wird durch die Klimaveränderungen und die entsprechenden extremen meteorologischen Bedingungen. Und deshalb hält der Papst an dieser These fest, dass Klimawandel und globale Armut nicht gegeneinander ausgespielt werden können, sondern sowohl das eine als auch das andere zerstört das Leben auf der Erde. Und deshalb muss man sagen, die Enzyklika ist keine Umweltenzyklika, sie ist wirklich eine ökosoziale Enzyklika. Eine vierte Dimension, die Frage nach der Schuld. Wer ist für die Umweltverschmutzung und wer ist für die soziale Verwerfungen verantwortlich? Was die Umweltzerstörung angeht, da beschuldigen sich die reichen Länder und die Entwicklungsländer wechselseitig. Sie machen sich den Vorwurf, zum Beispiel die Industrieländer, wenn die Entwicklungsländer das Bevölkerungswachstum eindämmen oder einhegen würden, also Geburtenkontrolle oder so wie das in China der Fall war, scharfe Bestrafung derer, die also, da ging es ja nur um, dass man das eine Kind schon durch andere noch ergänzen wollte. Gegenwärtig läuft es ja etwas rückläufig. Aber das muss nicht alles so rigoros wie in China gemacht werden, aber das wäre die erste Aufgabe, die die Entwicklungsländer leisten müssten. Also die Geburtenbeschränkung, damit einfach mehr Lebensmittel für weniger Menschen da ist. Oder dass sie eine effiziente Landwirtschaft in Gang setzen müssten mit den technischen Mitteln, die auch aus den Industrieländern dann importiert werden können. Dass sie aufhören müssen, das mit Holz zu heizen oder Wälder zu roden, um Nahrungsmittel dort auf dem Boden anzubauen. Umgekehrt sagen die armen Länder, ja, wer schädigt denn die Umwelt am meisten? 20% der Weltbevölkerung verbrauchen 80% der Ressourcen. Und jenseits der Belastbarkeit, die eigentlich ihnen zugestanden würde, wenn man für jeden Menschen auf der Welt einen bestimmten ökologischen Rucksack zusammenstellen würde. Dann hat Europa schon in den 80er Jahren praktisch diese Belastung überschritten, die auf der Basis der Gleichheit ihnen zustehen würde. Und sie haben die politische Macht und nutzen gleichsam diese politische Macht aus, um gleichsam das Recht des Stärkeren auf der Welt durchzusetzen. Für einen Konsumstil, der praktisch die Ressourcen der Erde rücksichtslos auch in Anspruch nimmt. Umgekehrt ist es so, dass wenn sauberes Trinkwasser fehlt oder die fruchtbaren Böden knapp werden oder die Gesundheit der Kinder bedroht ist, dann wird es klimatisch begründete Auseinandersetzungen geben. Es wird Unruhen, Bürgerkriege geben. Das sehen wir ja, an denen der Westen beteiligt ist. Und dann kommen die Flüchtlinge nach Europa. In einem Kabarett wurde das mal so dargestellt, dass in Italien natürlich die Europäische Union die Tomatenproduktion subventioniert. Es gibt einen Überschuss an Tomaten oder entsprechend Tomatenmark. Das muss abgesetzt werden, wenn nicht in Europa, dann in der dritten Welt. Also wird also auch der Export subventioniert und es wird dafür gesorgt, dass die Kredite, die Entwicklungsländern, beispielsweise in Senegal oder in Mali, gegeben werden für die Entwicklung, dass die auch beinhalten, dass die Importzölle gesenkt werden. Also können die europäischen Produkte kostengünstig aus europäischer Sicht dorthin importiert werden, zerstören natürlich die heimische Produktion, schaffen Arbeitslosigkeit und Flüchtlinge, die nach Europa kommen. Und was passiert? Auf dem Mittelmeer treffen sich die Tanker, die also Tomaten oder die Frachtschiffe, die Tomaten und Tomatenmark zum Senegal oder nach Mali bringen und die Flüchtlinge, die mit Schlauchbooten ihnen da begegnen. Ähnliches könnte man für die Fischerei, für dieses Einfangen von Fischströmen also an der westafrikanischen Küste sagen. Auch da werden die heimischen Fischer verdrängt. Die können dann als Schlepper natürlich, weil sie sich mit Booten auskennen, auch die Flüchtlinge dann wieder nach Europa transportieren. Das ist das Paradox des Verhältnisses sogenannter Freihandelsabkommen, die Europäische Union mit einzelnen afrikanischen Staaten schließt. Es ist postkoloniale Ökonomie oder ich würde sagen, es ist halt imperiale Ökonomie. Ein fünfter Schritt. Was sind die tieferen Ursachen? Da gibt der Papst sich Mühe, jetzt aus der ökonomischen Debatte oder auch aus der politischen Debatte herauszugehen und einmal zu fragen, was sind denn eigentlich die grundlegenden Ursachen dieser ökologischen Krise und der sozialen Krise. Und da nennt er drei, oder ich systematisiere das einmal, Elemente. Das erste ist das sogenannte technokratische Paradigma. Ich würde sagen, es ist ein Phantom. Weil auf der einen Seite spricht er davon, dass die technische Entwicklung ja auch für den Menschen jedenfalls eine gottgeschenkte Kreativität bedeuten. Die Dampfmaschine, die Eisenbahn, der Telegraph, die Elektrizität, das Auto, das Flugzeug, die Kommunikationsindustrie oder die chemische Industrie, Medizintechnik, Informatik, digitale Revolution, Biotechnologie und technologische Aufrüstung oder technische Aufrüstung einer zunächst einmal durch Menschen betriebenen Landwirtschaft. Das sind ja eigentlich Entwicklungen, die also zum Wohl der Menschen auch eingesetzt worden sind. Auf der anderen Seite sieht er, dass die normale oder die neutrale Technik als ein Mittel benutzt wird von denjenigen, die wirtschaftliche Macht haben. Und nicht jede Macht und nicht jeder Machtzuwachs durch Technik ist schon immer ein Fortschritt. Also das sieht er. Und dann kommt natürlich auch eine sehr negative Kennzeichnung, dass eben die Technik missbraucht wird durch diejenigen, die wirtschaftliche Macht haben, die den Wettbewerb beherrschen und vor allen Dingen die Agrar-, die Industrie- und Finanzkonzerne, die mit dieser Technik die große Verheißung eines grenzenlosen Wachstums in den Menschen verbreiten und auch einer unbegrenzten Verfügbarkeit der Güter dieser Erde. Und das scheint er, diesen Prozess, neutrale Technik, in den Händen wirtschaftlicher und politischer Eliten, die gleichsam ihre Macht, die sie durch die Technik gewonnen haben, missbrauchen, um eben halt jetzt ein unendliches Wachstum, naturzerstörerisches Wachstum oder zielloses Wachstum in Gang zu setzen und damit eben halt den Planeten zerstören. Diese Verheißung des unbegrenzten Wachstums und dass mit technischen Mitteln alle Probleme, alle sozialen Probleme und alle ökologischen oder alle Umweltprobleme gelöst werden könnten. Das scheint so das zu sein, was er mit technokratischem Paradigma meint. Wahrscheinlich ist der Ausdruck auch sehr, erstmal ungewöhnlich auf jeden Fall. Oder vielleicht ist er auch überzogen. Man kann sogar vermuten, dass er sich da auf Guardini bezieht, der in den 20er Jahren eine sehr technikkritische oder überhaupt moderne kritische Position eingenommen hat, weil auch die Sprache sich da etwas von seinem üblichen nahen und menschenfreundlichen Stil entfernt hat. Also ich finde, dieses technokratische Paradigma ist auch Gegenstand zumindest mal von Nachfragen, möglicherweise auch von einer etwas kritischen Einstellung zu diesen Passagen. Aber er sieht wohl richtig, dass die wirtschaftliche Lobby, also diese Konzerne in der Landwirtschaft, in der Industrie und auch in der Finanzwirtschaft, dass die einen massiven Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger ausüben, die auch das Spiel mitspielen oder sich gegen die wirtschaftlichen Pressionen gar nicht behaupten können. Das ist das eine. Also das zweite ist jetzt ein fehlgeleiteter Anthropozentrismus. Das heißt, der Mensch hat sich in der Moderne gleichsam abgegrenzt gegenüber den nichtmenschlichen Lebewesen und der unbelebten Natur. Er könnte vermutlich auch diesen Schnitt bei Descartes meinen. Mit dem fängt ja auch, sagen viele, die Neuzeit an. Dass der Mensch sich emanzipiert aus den natürlichen und aus den nichtmenschlichen Lebenszusammenhängen. Und er spielt sich als Herrscher des Universums auf, als Homo Faber, als derjenige, der also mit Hilfe der Technik die Erde auch eigentlich umkrempeln kann. Er benutzt alle nichtmenschlichen Lebewesen und die leblose Natur als bloßes Instrument, das er einsetzt, um seinen Vorteil, um seinen Nutzen zu steigern. Früher, meint der Papst, sei die Beziehung zwischen Mensch und Natur freundlich gewesen, freundschaftlich gewesen, Hand in Hand. Der Mensch hat die Natur gefördert und ist selbst durch die Natur bereichert worden. Jetzt aber ist dieses Verhältnis feindschaftlich geworden. Die Natur ist etwas, was der Mensch in den Griff nehmen will. Er will die Ressourcen, die die Natur ihm bietet, verbrauchen zum eigenen Vorteil. Und dann kommt es zu dem, was der Papst an 45 Stellen mit einem negativen Aspekt Konsumismus nennt. Ein zielloser Konsumismus, eine konsumorientierte Wirtschaft, ein konsumversessenes Verbraucherverhalten, sodass man fragen kann, was ist denn jetzt eigentlich der Motor dieser zerstörerischen, was ist die zerstörerische Kraft oder was ist der Motor dieser Kraft, die sowohl die sozialen Beziehungen zerstört, als auch die ökologischen Beziehungen. Ist es die Technik, die missbraucht wird durch die Wirtschaft, durch die Politik, durch die wirtschaftlichen und politischen Eliten, oder sind es die Konsumenten? Also die Häufigkeit, wie das Wort Konsumismus auftaucht, hat in mir jedenfalls den Verdacht geschöpft, will er etwa die Verbraucher verantwortlich machen? Die sind doch der letzte Heuler im ganzen wirtschaftlichen Kreislauf. Die entscheiden doch nicht, was sie anziehen, welche Möbel sie kaufen oder welche Autos sie fahren. Also das ist jetzt mal von mir eine Frage, die jetzt da eingeflochten ist. Jedenfalls ist das, was der Papst da sagt, würde ich sagen, zumindest ambivalent. Auf der einen Seite sieht er die Strukturen des Kapitalismus, das Wort nennt er natürlich nicht, die Strukturen einer Elite von wirtschaftlich Mächtigen und politisch Mächtigen, die sich der Technik bedienen. Und auf der anderen Seite ist es dann der Konsumismus. Gut, das mag mal dazu genügen. Auf der anderen, ja, vielleicht muss man doch sagen, dieser Anthropozentrismus, wenn er jetzt auf das Verhältnis des Menschen zur Natur schaut, da meint er, dass wir eigentlich die Achtung verloren haben als Menschen gegenüber selbst den kleinsten Lebewesen. Man muss nicht an die Mücken denken, die einen nachts nerven. Aber er sagt einmal, selbst die kleinsten Lebewesen sind doch eine zärtliche Liebkosung des Schöpfers. Das, vielleicht muss man das nüchtern dann sagen, es ist der Respekt vor den nichtmenschlichen Lebewesen und vor der leblosen Natur. Aber in einer etwas lyrischen Form und in einer mystischen Form kann man das ja auch eben als die Aufforderung, diese Tiere und Pflanzen als umgeben von der Zuneigung Gottes zu betrachten. Das fehlt ja vielen, zweifellos. Das Dritte ist jetzt wieder eine wirtschaftliche und sozioökonomische Strukturkritik. Der vergötterte Markt und das privatrechtliche Erfolgsmodell. Das klingt ja nach einer heftigen Kritik der Marktwirtschaft, die ja nach den ordoliberalen Vorstellungen besteht aus marktwirtschaftlichem Wettbewerb und Privateigentum, das eben als Haftungsgrundlage herhalten muss. Also vergötterte Märkte, privatrechtliches Erfolgsmodell und Gewinnmaximierung. Das ist Kapitalismus pur, also ausschließliche Gewinnmaximierung. Ich meine, diese Trinität, wenn man die zusammennimmt, dann ist das schon eine heftige Kritik an unserem Wirtschaftsmodell, an unserem Wirtschaftssystem. Insofern, diejenigen, die sich an diesen drei Elementen orientieren, an den Märkten, an der Privatwirtschaft, also an dem privaten Eigentumsrecht und an der Gewinnmaximierung, dass die ja nun nichts auf die Beine bringen zugunsten der Schwachen und dass sie auch nicht Sorge tragen für die Umwelt. Demgegenüber beruft er sich auf die kirchliche Tradition, die ist natürlich auch nicht so alt, die ist eigentlich erst seit dem Vatikanischen Konzil wieder in den Vordergrund gerückt, nämlich den Grundsatz der allgemeinen Bestimmung der Güter der Erde. Das heißt, jeder Mensch soll auf der Erde das finden, was er zum Lebensunterhalt braucht. Und alle anderen, so hat es Paul VI. Einmal formuliert, alle anderen Rechte, auch das Recht auf Privateigentum, sind relativ und kein absoluter Anspruch. Das hört sich scharf an. Das würde nämlich bedeuten, und so hat der Papst es auch formuliert, das Klima, die Atmosphäre, die Ozeane, die Wälder, die fossilen Energieträger, die noch in der Erde ruhen, sind globale Gemeinschaftsgüter. Das heißt, es kann nicht irgendein Volk oder irgendein Scheich, nur weil er auf dem Boden sitzt oder steht, unter dem also Öl, Gas und Kohle liegen, das als sein privates Eigentumsrecht beanspruchen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was das für die Flüchtlinge bedeuten würde, die leerstehenden Häuser, die leerstehenden Wohnungen, die Ferienhäuser, das Kommen der Flüchtlinge oder die Integration, die wirtschaftliche und global und gesellschaftliche Integration der Flüchtlinge wäre ein kollektives Gut der Deutschen und der Flüchtlinge. So, jetzt kommt das Sechste, Handlungsorientierung. Das kann ich sehr schnell abhaken, weil da gab es auch Streit und da hat schon die Wirtschaft, zwar nicht öffentlich, aber so intern bestimmte Vorstellungen entwickelt und zirkulieren lassen. Erstmal ist wichtig, dass der Papst diese bedrohliche Perspektive der Umweltzerstörung und der sozialen Zerklüftung relativiert, dadurch, dass er Zeichen der Hoffnung sieht, die, glaube ich, an diesem negativen Trend auch wieder zumindest stoppen können. Das Erste, die verbindlichen politischen Absprachen auf internationaler Ebene. Und wenn man sich das mal durchgehen lässt, was da alles geschehen ist, Stockholm 72, da ging es ja los. Rio 92, Umwelt und Entwicklung. Grenzwerte wurden festgelegt für den CO2-Ausstoß und der Ökostrom als Alternative formuliert. Dann in Basel, da ging es um das Abladen von Müll in Entwicklungsländern. Dann Washington, wo es um den Artenschutz ging, um die bedrohten Pflanzen und Tiere. Dann in Wien ging es um die Ozonschicht, die ja tatsächlich also eine Wende mitgemacht hat. Und in Montreal das Protokoll der über die Artenvielfalt. Und jetzt Paris, das ist ja die große Erwartung. Wenn die nicht gleichsam durch den Aufmarsch des Militärs und der Sicherheitskräfte von der Problematik verdrängt wird, nämlich die Weltklimakonferenz, an der auch die Chinesen und die US-Amerikaner beteiligt sind. Also das ist das eine, was er als Hoffnung sieht, dass internationale Vereinbarungen, weil es um globale Probleme geht, sowohl sozial als auch ökologisch, dass die also eine Besserung herbeiführen. Das andere ist die Region und die Nation. Da sieht er natürlich die Schwachpunkte, Regierungen, die, wie jetzt also die Europäer sich mit den afrikanischen Präsidenten getroffen haben, ja, die sollen ihnen natürlich bei der Abwehr der Flüchtlinge helfen, aber deren Interessen liegen ja ganz woanders. Und das sind eben, wie der Papst so sagt, schwache Regierungen, failing states, postkoloniale Systeme, wo auch die zentralen Staaten, die also durch künstliche Grenzen auch gezogen worden sind, nicht klarkommen mit den heterogenen Regionen und den Stammeskonflikten, die in ihnen aufbrechen. Und das Letzte, das Vorletzte sind die zivilgesellschaftlichen Initiativen oder Bewegungen, die der Papst in besonderer Weise herausstellt, auf der regionalen Ebene und vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene. Die sind in der Lage, eine ökologische Spiritualität zu schaffen und auch eine soziale Spiritualität, den anderen zu helfen. Er wünscht sich ein erzieherisches Engagement, dass Kinder und Jugendliche Träger eines anderen Lebensstils werden. Und dann kommen am Ende konkrete Vorschläge. Und die sind natürlich diskussionswürdig. Die sind so aus dem Ärmel heraus auch genannt. Und das sagt er auch. Die Kirche hat da keine große Kompetenz, keine außerordentliche Kompetenz. Er will nur anregen zu einem anderen Lebensstil. Das ist ihm ganz wichtig. Und es sieht so aus, als würde dann am Ende diese persönliche Einstellung und die persönliche Konversion den Hauptausschlag geben für eine Veränderung der Klimaverschlechterung und eine Umkehr auch der sozialen Verwerfungen. Das nimmt dann Überhand, also dieses persönliche Konversion, finde ich, gegenüber dem strukturellen Problem, die dann kaum mehr auftauchen. Also Verbraucherinitiativen sollen die Ohnmacht des Einzelnen überwinden, die Achtsamkeit gegenüber den Lebewesen. Und dann kommen so Tipps wie Plastik möglichst wenig verbrauchen, in Anspruch nehmen, den Wasserverbrauch einschränken. Experten der Wasserversorgung sagen, das ist natürlich der größte Unfug, weil überall gibt es Sparmaschinen, also die Waschmaschinen und die Spülmaschinen. Die sparen gegenüber früher viel mehr Wasser und jetzt müssen die Wasserwerke eben künstlich Wasser durch die Kanalisation spülen, damit also das, was da sich verfestigt, auch ein bisschen irgendwo hinfließt, dann, wo es dann gereinigt werden kann. Also man müsste natürlich die Kanalisation auf einen kleineren Verbrauch hin umbauen, aber da ist die schwarze Null ja immer noch die große Bremse. Insofern, Wasserverbrauch einschränken ist schon gut, aber gleichzeitig müssten dann auch die Umbauten geschehen. Aber gut, man soll sich warm anziehen und nicht die Heizung aufdrehen. Das ist wahrscheinlich für die Amerikaner in besonderer Weise gesprochen. Oder die Wiederverwertung, die Mülltrennung, nur das kochen, was man auch isst. Und Carsharing, öffentliche Verkehrsmittel, Licht ausschalten. Ob das alles so sinnvoll ist, ist noch eine andere Frage. Aber immerhin, spielt eine große Rolle. Der Einzelne soll anfangen, seinen Lebensstil zu verändern. Und das macht ja was. Bäume pflanzen, eine wirkliche ästhetische Erziehung. Das wäre ja schön, dass die Universitäten nicht stolz sind, wenn sie die musischen Fächer rausgeschmissen haben und sich dann technische Universität nennen können. Ne? Also da wäre es ja schon ein Vorschlag. Und schließlich den Respekt vor der eigenen Leiblichkeit. Das müssen die Kleriker in der katholischen Kirche, glaube ich, sich mal nicht in den Kopf schreiben, sondern in den eigenen Leib hineinschreiben. So, und jetzt habe ich noch eine, das ist wahrscheinlich nur eine Anmerkung, ich vermute, dass Sie viel mehr erwarten, aber das ist jetzt nur so ein Beispiel, wie man diese Laudato Si umsetzen könnte. Ich will das in einem siebten Punkt jetzt, am Niederrhein, Schrei der Erde und Schrei der Armen, eigentlich umgekehrt, Schrei der Armen und Schrei der Erde. Der Schrei der Armen ist die Reaktion auf die, kann man sagen, die Zerstörung des Sozialstaates oder die Transformation des Sozialstaates in einen Wettbewerbsstaat. Da haben sich die Pflichten und Rechte, die Pflichten des Staates und die Rechte der Bürger und Bürgerinnen umgekehrt. Früher war es so, dass der Sozialstaat die Verpflichtung einging, Hilfe zu leisten gegenüber Bedürftigen, wenn sie in Bedrängnis sind. Inzwischen ist es so, dass die Einzelnen, die Bedürftigen, erstmal Vorleistungen erbringen müssen, bis der Sozialstaat Hilfe leistet. Also völlige Verkehrung dessen, was eigentlich in der Verfassung steht. Die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Das hängt zusammen mit diesem Marktdogma, mit der marktradikalen Glaubenslehre, dass der Arbeitsmarkt die zentrale Stellgröße ist, um aus der wirtschaftlichen Krise herauszukommen. Graf Lambsdorff hat das Anfang der 80er Jahre schon, das war damals auch gleichsam die Dogmatik, verkündet und das hat ja Rot-Grün dann auch praktiziert, nämlich indem die Arbeitsverhältnisse entregelt werden, die solidarischen Sicherungssysteme systematisch demontiert wurden, solidarische Leistungen wurden zurückgenommen, Appell an die private Vorsorge von der Riester-Rente bis zur Rürup-Rente. Und für untere Einkommensschichten ist die Riester-Rente rausgeworfenes Geld, wie jetzt also wissenschaftlich erwiesen wurde. Die sogenannten Leistungsträger wurden begünstigt durch Steuererleichterungen, die Vermögenden ähnlich und die öffentlichen Haushalte sollten ausbluten. Das Ergebnis, Anstieg der Armutsquote, die Arbeitslosigkeit beträgt ja mehr als die registrierten Arbeitslosen, denn man, da muss man wahrscheinlich das Doppelte dazu rechnen, um alle zu erfassen, die arbeiten möchten, aber keinen Arbeitsplatz finden. Auch nicht durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die neuen Arbeitsplätze geschaffen werden. Politische Gegenwehr ist zivilgesellschaftliche Rebellion. Eine stille, würde ich sagen, eine stille Rebellion durch private Initiativen, durch private Fürsorge. Und das, da bin ich ja beim Thema Volksverein Mönchengladbach. Sie haben es eben schon angesprochen, Herr Krohn, ein Kirchenbild, das die Kirche von innen und die Kirche nach außen betrachtet. Und hier nicht in erster Linie ein Pontifikalamt, die Liturgie oder die Reflexion über das, was die Kirche zu glauben lehrt, in den Vordergrund rückt, sondern die Praxis, Orthopraxis. Glaube ist Praxis. Auf die Frage, wie kann ich das ewige Leben gewinnen, die ein junger Mann an Jesus stellt, erzählte das Gleichnis vom Samariter. Das ist die Antwort. Tu das Gleiche. Geh hin und tu das Gleiche. Und in dieser Praxis steckt natürlich der Respekt vor der Lebensgeschichte eines jeden einzelnen Menschen. Sie haben in den Vordergrund Arbeit gestellt, Wohnung, Bildung und Gemeinschaft. Das ist ein Protest gegen den individualistischen Fehlschluss, als würden diejenigen, die arbeitslos sind, für die Arbeitslosigkeit verantwortlich sein oder diejenigen, die arm sind, sich selbst in diese Armutslage hineingemanövriert haben. Es ist dieser wirkliche Fehlschluss, dass gesellschaftliche Risiken individualisiert werden. Und das machen Sie nicht mit. Sie geben eine Antwort auf die Arbeitslosigkeit als ein strukturelles Problem. Statt einer Arbeitsmarktpolitik immer nur am äußersten Ende zu propagieren, geht es Ihnen darum, dass Sie auch das Ziel sehen einer offensiven Beschäftigungspolitik. Das ist das Erste. Und dann kann man als Zweites auch immer noch diejenigen besonders begleiten, die aus dieser offensiven Beschäftigungspolitik herausfallen. Ich denke, dass der Volksverein nicht arbeitsfähige Menschen in erster Linie herstellen will, sondern die Arbeit so gestalten will, dass sie menschengerecht wird. Das ist das Ziel. Zusammen ist man weniger allein. Ich glaube, so etwas Ähnliches habe ich irgendwo auch gelesen. Das ist ja der schöne Roman von Anna Gavalda. Das heißt, die Arbeit soll ein Ort der Begegnung sein. Das soll ein Klima werden, wo man sich aussprechen kann, wo man Solidarität erlebt. Und dann ist der Volksverein Mönchengladbach der Anwalt derer, die keine Stimme haben, die gleichsam an den Rand gedrängt werden, die auch durch immer neue Säue, die durchs Dorf gejagt werden, auch im Arbeitsministerium, Sie haben eben davon gesprochen, Herr Krohn, nicht aus dieser Solidarität untereinander vor Ort an der Basis herausgedrängt werden können. Sie suchen Bündnispartner, sie suchen Kooperationen und gehen an die Öffentlichkeit. Das, denke ich, ist diese stille Rebellion, ja, still ist sie gar nicht mal, aber es ist eine subversive Rebellion gegen das, was gleichsam als Politik, als Wettbewerbsfähigkeit, als Staatsziel Nummer 1 überall verkündet wird. Das ist das eine. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Punkt in dieser Übertragung von Laudato Si in die Region. Das ist eine industrielastige und naturferne Wirtschaft. Ich habe etwas verfolgt, was Sie wahrscheinlich nur am Rand hier in Mönchengladbach trifft, aber immerhin doch in der Nähe sich abspielt, nämlich die deutsche Braunkohlenindustrie. Die steht ja global an der Spitze. Und 3/4 der deutschen Braunkohleförderung geschieht hier am linken Niederrhein. Der Lebenszyklus der Braunkohle, gab natürlich auch einen Lebenszyklus der Textilindustrie, aber diese Braunkohle, das fing mit dem Abbau an und der Brikettsversorgung, das habe ich noch erlebt als Kind oder als Jugendlicher, diese Union Briketts. Dann die nächste Phase, Kraftwerke und Stromlieferung. Und schließlich dann Kohleverflüssigung und die Raffinerien. Aber diese industrielle Dynamik und diese Industrielastigkeit hat natürlich erhebliche Umweltkrisen oder Umweltrisiken hervorgebracht. Grundwasserabsenkung, der Wasserhaushalt hat sich verändert. Feinstaub, Quecksilber, CO2 ist ausgestoßen worden. Abraumhalden und Restlöcher sind geblieben. Die Artenvielfalt ist sehr eingeschränkt worden. Umsiedlung, Abwanderung, Verödung. Und das Extrem, was ich gelesen habe, ist das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2013, dass die Kohleförderung, also hier auch den Abbau der Braunkohle, als ein Anliegen im öffentlichen Interesse erklärt, dem also das Grundrecht auf Heimat zurückstehen muss. Dann kam Fukushima und die Energiewende. Und Deutschland setzt Reduktionsziele für den CO2-Ausstoß fest. 40% im Jahre 2020 müssen eingespart sein gegenüber der Verhältniszahl von 1990. Dieses Ziel wird verfehlt. Das ist die Einsicht der letzten Jahre. Und wie reagiert die Politik, die Regierung? Kohleabgabe, um die Drosselung des Produktionsvolumens der Braunkohleförderung um 22 Millionen Tonnen zu erreichen. Dagegen gibt es natürlich Widerstand der Industrie und der Gewerkschaften der IGBCE. Klar. Das Ergebnis, diese Drosselung, wird von 22 Millionen auf 16 Millionen zurückgenommen. Tonnen sind das. Und dann kommt am Ende der Kohlekompromiss. Und dieser Kohlekompromiss sieht dann so aus, dass zwischen 2017 und 2020 eben Kohlekraftwerke, Braunkohlenkraftwerke, die 2,7 Gigawatt produzieren, stillgelegt werden. Aber es gibt keine Abgabe, sondern eine Prämie. Die Prämie wird dann am Ende dazu führen, dass tatsächlich auch Kraftwerke stillgelegt werden, als Reserve gehalten werden zunächst einmal, dann am endgültig auch stillgelegt werden. Und dann bleibt also das Reduktionsziel beschränkt auf 11 Millionen. Das heißt, die Hälfte des an sich angepeilten Reduktionsziels muss nicht durch die Braunkohlenreduktion erreicht werden. Aber es soll erreicht werden. Da verspricht der Staat oder die Regierung, dass eben halt zusätzliche Einsparungen irgendwie erfolgen durch die Förderung der Gaskraftwerke, durch die Energieeffizienz der Gebäude, der Kommunen und der Industrie und des Schienenverkehrs. Ich weiß gar nicht, wie das geschehen soll. Mehr Schienen und weniger Straßen. Und dass die Südwesttrasse unter die Erde gelegt wird. Das kostet natürlich mehrere Milliarden. Wer wird belastet? Die Steuerzahler, die Kunden, die öffentlichen Haushalte. Und ob das Ganze überhaupt noch so funktioniert, ist fraglich, wenn die EU-Kommission eine Prüfung ansetzt und die dann feststellt, dass im Grunde die Kraftwerke besser vernetzt werden könnten, international, also europäisch vernetzt werden könnten, dass die Kohlekraftwerke gar nicht so schnell eingeschaltet und ausgeschaltet werden können, wie das eigentlich notwendig wäre, und dass der Bedarf im Süden ist und die Kraftwerke hier im Norden stehen. Und am Ende, ob überhaupt ein Bedarf dafür da ist, jetzt diese Braunkohlenkraftwerke noch weiter laufen zu lassen. Laudato Si am Niederrhein. Wahrscheinlich ist diese zweite Frage, die ökologische Frage, ist auch wieder weit weg. Die erste Frage ist die, wie die soziale Krise bewältigt werden muss. Aber wenn beides zusammenhängt, das sieht man ja, die Sorge um die Arbeitsplätze, das soziale Problem, wird also jetzt im Konflikt behandelt mit der ökologischen Frage. Und da sieht man, wie schief auch die gegenwärtige Reaktion der Politik auf die doppelte Katastrophe, die der Papst nennt, die soziale und die ökologische Katastrophe ist. Und wie wir in unseren Köpfen und auch in unseren politischen Gegenmaßnahmen oder auch in der zivilen, im zivilgesellschaftlichen Rebellion darauf reagieren. Danke.
Ja, vielen herzlichen Dank. Mir fiel gerade bei der letzten Eingabe ein Erlebnis ein bei der Dietmar Jung, der evangelische Pfarrer, der hier auch sitzt. Ich war Betriebsseelsorger und wir haben mit dem Kirchendienst in der Arbeitswelt mit Pfarrer Jung zusammengearbeitet und der Bischof von Aachen hatte dann im Rahmen des Bistumstages, ich weiß nicht mehr die genaue Jahreszahl, ist auch egal, hatte er einen Brief unterschrieben, wo es gegen den Aufschluss von Garzweiler II ging. Das heißt also, wo der Bischof unterschrieben hatte, dass die Politik dafür sorgen soll, dass diese Enteignung nicht stattfindet und dass Garzweiler II nicht aufgeschlossen wird. Und wir sind dann, Dietmar, beim Betriebsrat von Rhein-Braun damals noch gewesen. Ja, und dann kriege ich zumindest als katholischer Vertreter ziemlich dicke Schelte, weil ich ja Arbeitsplätze vernichten würde mit meinem Bischof. Die ökologische Frage, die wurde also in keinster Weise gestellt. Wobei die Arbeitsbedingungen und auch die Entlohnung und die sozialen Sicherheiten, die RWE oder auch Rhein-Braun geboten hat, das ist leider Gottes auch nicht mehr so, natürlich hervorragend war. Also der soziale Aspekt im Hinblick auf die Arbeitsplätze und die Absicherung war natürlich gut. Auf der anderen Seite muss man dann sagen, die ökologische Frage wurde da also völlig ausgeblendet. Ja, ich denke, wir haben jetzt noch ein wenig Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich fand den Vortrag sehr anregend. Es ist von Laudato Si bis zur Spurensuche am Niederrhein, doch vom Globalen zum Lokalen
der Versuch zu schauen, was können wir im Grunde genommen aus der Enzyklika des Papstes dann auch ein Stück weit lernen oder wo müssen wir es auch vielleicht weiterdenken, wo müssen wir es auch vielleicht kritisch sehen und wo können wir vielleicht, und das war ja dann auch am Schluss nochmal zu hören, wo können wir als Volksverein oder als andere Initiativen, KAB, Arbeitslosenzentrum oder was weiß ich, welche Organisationen und Personen sich hier einsetzen, wo können wir unseren Beitrag leisten, dass mehr soziale Gerechtigkeit und mehr Bewahrung der Schöpfung auch möglich ist. Ja, bitte einfach um Anmerkungen, vielleicht auch Fragen oder auch Beiträge, wo man sagt, das ist ein Stück, da können wir auch weiterkommen.
Ja, ich habe direkt mal eine Frage. Sie haben gesagt, dass der Konsument letztendlich, also für den Papst da auch im Mittelpunkt steht und dass Sie das nicht teilen. Vielleicht können Sie das noch mal genauer erklären, warum Sie das nicht teilen, weil ich kann mich da der Meinung des Papstes oder der Auffassung schon anschließen, dass dem Konsumenten doch eine oder den Konsumenten eine wichtige Rolle zukommt.
Also die darf ich gleich die Verfechter der sogenannten sozialen Marktwirtschaft, die, gegen die ich ja gar nichts habe, wenn es sie gäbe, die sagen immer, der Konsument, also die gehen von dem Marktgeschehen aus. Und der Pater von Nelbräuning hat immer gesagt, es gibt Haushalte vor dem Markt und es gibt Produktionsverhältnisse, bevor der Markt überhaupt funktioniert. Und wenn ich nur den Markt betrachte, dann auch kann ich in einer idealtypischen Form, wie das die Ordoliberalen gerne machen, betrachte ich zwei Partner, die auf gleicher Augenhöhe anbieten und nachfragen. Und dann ist natürlich auch nochmal wieder der Konsument derjenige, der Nachfrage und darauf reagiert der Anbieter. Also die Unternehmen reagieren auf die Wünsche der Nachfragenden. Das ist das Marktmodell. Und das ist natürlich eine Legende. Ne? Warum? Also weil in den Haushalten gibt es natürlich auch Kinder oder ältere Menschen, oder die nicht erwerbstätig sind, die überhaupt kein Geld haben zum Nachfragen. Es sei denn, dass sie auch durch Sozialleistungen entsprechend unterstützt würden. Hartz-IV-Empfänger oder jetzt die Flüchtlinge, die tasten sich auch auf den Markt, aber mit diesen, was haben die am Tag, 10 Euro, glaube ich, so die Erstaufnahme. Leute, was sollen die mit 10 Euro machen? Also für alles, für Frühstück, also für morgens was zu essen, Mittagessen und Abendessen. Oder, ja, gut, also wer Kaufkraft hat, kann auf dem Markt sich behaupten. Aber diejenigen, die weniger oder gar keine Kaufkraft haben, die fallen schon mal raus. Und jetzt, die andere Seite ist viel wichtiger. Wir leben in einer kapitalistischen Marktwirtschaft. Und die Dynamik des Kapitalismus kommt nicht von den Konsumenten her, sondern von den Banken, vom Bankensystem, das praktisch über eine unbegrenzte Kreditschöpfungsmacht verfügt und Geldschöpfungsmacht verfügt. Das heißt, sie geben dem Unternehmer einen Kredit, der kann mit dem Kredit erstmal die Löhne bezahlen, also noch bevor es überhaupt losgeht, zahlt er den Lohn, kauft Anlagen und dann kommt eine Produktion in Gang, mit Hilfe fremder Arbeit natürlich, und dann muss das am Markt auch abgesetzt werden. Und das geschieht heute mit allen möglichen Tricks der Werbung und die Werbung im Fernsehen dann immer sieht. Das sind die Anreize, die von außen kommen. Und denen ist der einzelne Konsument auf jeden Fall ausgeliefert. Ich habe eben noch schon die schönen Möbel, die da draußen stehen. Da sieht man, wie schnell auch jetzt, vielleicht wenn man so 40, 50 Jahre zurückgeht, da hielten die Möbel also wahrscheinlich auch 40, 50 Jahre. Und mir fiel noch mal ein, dass also auch brüchige Partnerschaftsverhältnisse natürlich ein ungeheurer Anstoß sind. Wenn eine neue Beziehung kommt, muss auch erstmal die alte Wohnung oder die alten Möbel müssen raus. Also im Grunde von daher kommt, das sind nicht die Konsumenten, sondern der Anstoß kommt über die Produktion, das ist meine These. Also in einer kapitalistischen Marktwirtschaft ist es so, wenn ich natürlich eine idealtypische soziale Marktwirtschaft sehe, dann könnte ich da in einzelnen Nischen wahrscheinlich auch so eine Beziehung sehen, wo die Konsumenten oder die Verbraucher eine große Rolle, Verbraucherinnen eine größere Rolle spielen. Es wird auch heute noch Märkte, Marktsegmente geben, wo die also Verbrauchermärkte sind oder Verbraucherinnenmärkte. Das will ich nicht bestreiten, aber die großen, die Schlüsselelemente kommen einfach von der Produktion her. Das ist die These. Das ist auch nicht ausgeschlossen. Ich habe ja gesagt, ich bin noch nicht sicher. Der Papst hatte zwar 45 Mal, kommt die Sache mit dem Konsumismus und was weiß ich. Aber die Strukturanalyse, die Strukturdiagnose, die er bringt, die geht auch in die andere Richtung. Nicht?
Ja, ich wollte auch auf einen Aspekt, auf einen Begriff, den Sie ja herausgestellt haben, da ging es ja um dieses technokratische Paradigma. Und ich für mich persönlich kann sagen, ein Schriftsteller, der mir da sehr viel gegeben hat, ist Günther Anders gewesen, der ja schon in den 50er Jahren in der die Antiquiertheit des Menschen beschrieben hat, ein Bild beschrieben hat, dass der Mensch durch die technische Entwicklung auch immer stärker in die Dominanz der technischen Geräte gerät. Ich finde, für die gesamte ökologische Bewegung, bin ich der Meinung, war das, er hat sich ja auch zum Beispiel auch in den Kontext, hat er ja auch Hiroshima und Nagasaki gestellt. Also es geht letzten Endes um eine technische Zivilisation, und die Folgen einer technischen Zivilisation, der ungebremsten technischen Zivilisation auf das ökologische Gleichgewicht. Und insofern finde ich jetzt, das jetzt zum Beispiel dort wiederzufinden, diesen Gedanken, also finde ich interessant. Der Papst scheint ja diese Enzyklika, ich habe mal mit einem Satz gehört, nicht alleine geschrieben zu haben, sondern er soll sich da auch der Unterstützung von Menschen bedient zu haben. Und vielleicht ist das durchaus damit gemeint.
Also der Papst hat diese ökologische Situationsbeschreibung hat er vom PIC in Potsdam übernommen. Das ist also Ottmar Edenhofer und vor allen Dingen Schellnhuber. Das ist auch zum Teil der Stand der Wissenschaft jetzt auf der Klimakonferenz. Da ist es abhängig von ihm, von denen. Aber er hat es natürlich auch nochmal wieder ganz persönlich zugespitzt, ne, und geschärft. Das ist das eine. Und das andere, also diese Sorge, dass die Technik den Menschen übermannt oder überfällt, die hat der Papst sicher auch vom Guardini her. Aber es gibt ja da eine Tradition. Das ist also, Sie haben den anders genommen. Und für mich ist auch der Hans Jonas, der genau in dieser Tradition steht, nicht? Ja, der hat ja auch, der will ja genau gegenüber dem Bloch'schen Prinzip Hoffnung, also dem stark marxistisch oder jedenfalls kritisch Frankfurter Schule oder woher genommenen Prinzip, dieses Prinzip Verantwortung. Und da spricht er auch von einer Ethik der technischen Zivilisation. Aber ich denke, bei beiden haben sie immer den Menschen, zum Beispiel beim Jonas ist ganz eindeutig, dass er so einen ökologischen Imperativ formuliert, handle so, dass die Grundlagen deines, das ist jetzt kantisch da gedacht, die Grundlagen deines Handelns, aber das echte Leben auf Erden gewährleisten. Also es ist an den Menschen gerichtet und die Verantwortungsethik ist natürlich auch nicht das Gegenteil, sondern ist anders strukturiert. Sie geht an die menschliche Person, an dessen persönliche Verantwortung. Es ist wirklich eine singuläre persönliche Kategorie, diese Verantwortung. Dann ist aber auch der Mensch wieder, oder es wird appelliert an den Menschen, dass er sich der technischen Möglichkeiten bedient zu seiner Vervollkommnung und nicht zu seiner Zerstörung. Aber es ist sehr stark individualistisch und der Papst bezieht sich auf den Guardini. Das passt in diese Richtung, wie Sie sie auch genannt haben. Müsste man mal stärker herausstellen, diese Linie auch zum Jonas hin. Also ich komme über den Jonas, den habe ich gelesen. Aber vielleicht müsste man als Bindeglied nochmal den Anders dazu nehmen.
Ich würde gerne nochmal.
Auf der anderen Seite, Moment da. Aber dieses Wort technokratisches Paradigma, das ist ja, das ist so eine Sub, wie sagt man, so eine Sub, so eine bitte? Pass. Ja, es ist so ein, ich glaube, ich habe mal so eine Predigt gehört von einem gewaltigen barocken Prediger, wo so also ältere Menschen völlig verstreut in der Frankfurter Kirche saßen. Dann hat er alle Untaten und alle Krisen auf der Welt aufgezeigt und dann kam immer nach jedem fünften Satz, und wer ist dafür verantwortlich? Der Geist der absoluten Machbarkeit. Da sah man schon die Leute, wie sie zuckten, jedenfalls immer. Der Geist, was ist das? Der Geist der absoluten Machbarkeit. Den, also, aber wenn man jetzt die Autoren mal nimmt, kriegt man es, glaube ich, ein bisschen besser in den Griff. Und er spricht auch vom ökonomisch-technischen Paradigma. Also da hat er einen Zusammenhang zwischen Ökonomie und Technik. Also Technik wird von Ökonomen benutzt, positiv oder negativ. Aber es wäre gut, wenn man das mal ein bisschen, danke, ich werde das mal, ich muss irgendwann mal noch was über diese Sache schreiben und vielleicht muss ich mal da in diese Tradition ein bisschen aufmischen.
Ich würde noch mal gern zu dem ersten Punkt zurückkommen, da wollte ich nämlich gleich anschließen. Die Sache mit dem Konsumismus. Also Ihre Makroanalyse kann ich gut verstehen, der Finanzsysteme und der Wirtschaft. Aber auf der anderen Seite haben wir ja eine Bewegung, die immer stärker wächst, die letztendlich ja doch auch auf die Produktionsbedingungen Einfluss nimmt. Also denken Sie an die Bio-Bewegung, an die Verweigerung von Konsum, was in den Städten mittlerweile eine ganz große Anzahl ist. Leute, die nur noch Secondhand-Sachen kaufen, Leute, die sehr darauf achten, nur nachhaltig produzierte Dinge zu kaufen. Glauben Sie nicht, dass das einen Einfluss haben wird?
Wenn es eine Bewegung ist, ja. Also deshalb, dass der Papst betont auch sehr stark auf der einen Seite die politisch-internationalen Vereinbarungen und dann kommt auf der regionalen Ebene Kommune, das sind natürlich, und da kommen dann auch die zivilgesellschaftlichen Initiativen und Bewegungen. Und den Bewegungen, denen spricht er auch dann eine unheimliche Kraft zu, die dann die Politiker zur Rechenschaft ziehen und auch diesen Verflechtung zwischen der Lobby, den Lobbyisten, das wäre hier Rhein Braun, jetzt heute heißt es ja, wie heißt es, RW Power, und das sieht man ja, Gabriel, wie das läuft, nicht? Und, oder die Energiewende, nicht? Wie die, kaum ist sie mal verkündet und hat einen allgemeinen Schock verursacht, schon wird sie gleichsam von den Konzernen, wie damals bei der Abwrackprämie, die Autoindustrie plus IG Metall, war der Kanzlerin sofort die Bude eingerannt, es muss eine Abwrackprämie her. Nicht? Wahrscheinlich, vielleicht auch noch aus ökologischen Gründen, weil die neuen Autos sauberer sind als die alten. Aber im Grunde war es die Konjunktur und die Arbeitsplätze, genau wie jetzt hier beim sogenannten Kohlekompromiss. Aber ich denke, da sind ja auch die zivilgesellschaftlichen Bewegungen, die auch hier erstmal auf die Beine gebracht haben. Ohne Fukushima wäre das alles wahrscheinlich erfolglos geblieben, aber jetzt kam zum Glück eben halt dieser Ruck auch dazu, dass auf einmal jeder sich umstellen muss. Also das ist ja auch ein Ergebnis der ökologischen Bewegung. Und bei den Verbrauchern würde ich auch vermuten, das erstaunt mich ja, also ich bin ja auch erstaunt, wie Speise, wie heißt es, also Bildungs, ja nee, ich meine die Bildungshäuser müssen ja auf jeden Fall, die können ja gar nicht mal nur Fleisch anbieten oder jedenfalls Fleischspeisen anbieten, muss ja auf jeden Fall immer jeden Tag zumindest mal vegetarisches Essen bereitet werden. Und dass auch hier Fairtrade dass das in den Kaufhäusern, in den Regalen steht, das ist schon ein Erfolg auch der Bewegung. Aber der Einzelne, würde ich sagen, der einzelne Verbraucher, Verbraucherin, junge Leute, die nach H&M gehen und sagen, ja, also ist das auch ohne Kinderarbeit hergestellt, das T-Shirt oder die sonstige Klamotten, die werden die rausschmeißen, sondern sie gehen auch zu Zara. Aber wenn da eine Klasse mal reingänge, dann würde das schon, also wir müssen zumindest mal der Geschäftsführer geholt werden. Aber die gehören zusammen, Sarah. Bitte? Also die gehören zusammen. Gut. Ich muss ein anderes Beispiel bringen.
Ja, Frau Hengsler, ich wollte gerade da an dieser Stelle Verbrauch und den letzten Teil, wo sie da sagte, naja, ob das dann mit dem Lichtausmachen so von Bedeutung ist, nochmal aufnehmen. Ich habe das so verstanden, dass der Papst auf zwei Ebenen arbeitet. Er spricht einmal von der Triebfeder Gewinnmaximierung. Wenn ich das richtig erinnere, steht bei Smith nicht Gewinnmaximierung, sondern Gier im Originaltext. Und wenn das so ist, und ich denke, das Verhalten dieser angesprochenen Kräfte in der Wirtschaft verhalten sich nach dem Prinzip der Gier nach Macht und Geld, dann braucht man da eine andere Wirkgröße, um das zu verändern. Wir sprachen die gesellschaftlichen Kräfte an. Ich denke, da muss man dann auch mal schauen, wie man Wahlen entsprechend da angehen kann. Aber, und das wäre dann die zweite Ebene, das kann ja nicht dazu führen, dass ich mich jetzt schön zurücklehne und sage, ja, die böse Deutsche Bank, die macht das alles als Deutschland AG oder wie man sie früher mal geheißen hat. Und dann kommt so ein Hinweis doch ganz richtig zu sagen, okay, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ohne den zu regeln, kriegen wir auch viel Armut mit Landverbrauch und nicht aus der Welt. Aber ihr könnt auch vor Ort etwas tun. Jeder kehrt auch mal vor seiner Tür, damit das Thema auch in die Köpfe reinkommt. So habe ich das verstanden. Ob dann die Beispiele alle so glücklich sind, das weiß ich auch nicht. Aber den Grund, den habe ich so aufgenommen.
Das ist richtig. Ich glaube, man muss diese beiden Dinge sehen. Wenn man am Ende das liest, hat man den Eindruck, mein Gott, jetzt geht es nur noch um, was weiß ich hier, also um veganisches Essen oder also ums Licht ausmachen, ne? Was ja völlig. Grundsätzlich glaube ich, muss man einfach sagen, das ist, glaube ich, seine Meinung, hat er auch in dem ersten apostolischen Schreiben gesagt. Und das auch in seinem Interview oder immer wieder kommt das, was also manchmal auch schon nervig ist. Strukturen allein sind wie ein eisernes, oder wie das ist Max Weber auch, ein eisernes Gehäuse. Wenn nicht die Menschen bereit sind, gleichsam ihren eigenen Stil oder ihr eigenes Leben zu ändern. Allein und umgekehrt sagt er auch, die Veränderung des persönlichen Lebensstils allein lässt Strukturen auch wieder einfach bestehen. Das allein geht nicht. Sondern es muss, also es ist diese Dialektik. Wenn die Menschen das nicht mitmachen, bleiben die Strukturen, wie sie sind. Und umgekehrt, es müssen Strukturen verändert werden. Politisch müssen sie verändert werden, damit, wie man auch sagt, es gibt einfach kein richtiges Leben im Falschen. Das gilt auch, nicht? Das würde der Papst auch so sagen. Es muss beides geschehen und das Rundschreiben hat beides. Nur so ein bisschen nicht systematisiert und sortiert, das müsste man noch machen. Zum Beispiel dieses Dreier, diese Trinität, die muss man sich so irgendwie raussuchen. Gewinnmaximierung, sagt er. Dann dieses privatrechtliche Erfolgsmodell, was ist das? Also auch eine komische Kombination. Er meint natürlich, der Kapitalismus, das Privateigentum, das Modell des Privateigentums ist natürlich auch erfolgreich, allerdings nicht für alle. Sagt er ja genau, das ist die soziale Krise und die ökologische Krise. Es fallen Leute raus, die Ökologie fällt raus und die unteren Einkommensschichten fallen raus. Und da braucht es dann halt zivile Initiativen und zivile Bewegungen. Also das würde ich auch gar nicht bestreiten. Nur wenn man am Ende das liest, kriegt man Eindruck, jetzt wird es aber etwas lyrisch und mystisch und ganz individualistisch. Aber da hatte er vorher genug andere Dinge gesagt und die sind genauso wichtig. Auf der anderen Seite würde ich auf jeden Fall immer sagen, oder ich wehre mich dagegen Gier oder Faulheit. Nicht? Das sind ja immer die Arbeitslosen, das sind faule Säcke. Die Manager sind gierige Hunde. Das ist es nicht. Der Kapitalismus funktioniert nur so, dass am Ende im Unternehmen das Geldvermögen erhöht wird. Das alles, sonst interessiert ein kapitalistisches Unternehmen nichts. Und das wird jetzt ganz deutlich durch den Finanzkapitalismus. Die alte deutsche AG, die Deutschland AG, da waren die Manager immer noch diejenigen, die die Interessen der Belegschaften, die Interessen der Banken, der Anleger, als letztes kamen die Aktionäre dran. Die wurden mit einer Dividende abgefunden, gegen die sie nicht maulen konnten. Ne? Aber die Hauptinteressenakteure, das waren die Interessenten, waren die Zulieferer, die Kunden, der Markterfolg war wichtig, der reale Markterfolg, die Belegschaften und natürlich auch die Manager selbst. Also das war so ein Interessengeflecht. Und der Finanzkapitalismus hat das so umgedreht, dass über den Shareholder Value nur die Interessen der Aktionäre entscheidend sind. Das sind die Eigentümer des Unternehmens. Und all die Manager haben nichts anderes eigentlich im Sinn oder dürfen nichts anderes im Sinn haben, als die Interessen der Aktionäre zu bedienen. Natürlich können sie auch dabei in ihre eigene Tasche was hineinfließen lassen. Aber das ist diese Schieflage und es liegt nicht an der Gier, sondern es liegt an diesem Strukturelement, dass das Unternehmen ein Vermögensgegenstand in den Händen der Aktionäre verstanden wird und nicht wie vorher als ein Personenverbund. Und die kapitalistische Verteilungsregel ist natürlich auch so, dass, ich sage mal, vier Ressourcen in einem kapitalistischen Unternehmen kollektiv, gemeinsam das Ergebnis, also den Reichtum oder die Wertschöpfung erwirtschaften. Und drei von diesen Ressourcen, das ist das Arbeitsvermögen, das Naturvermögen und das Gesellschaftsvermögen, das ist also alles, was der Staat oder die Gesellschaft an Bildung, Gesundheit, Infrastruktur bereitstellt, damit die Unternehmen produktiv sind. Diese drei sind Kostenfaktoren. Die werden einfach als Kostenfaktoren in der betriebswirtschaftlichen Logik des Kapitalismus definiert. Kosten muss man senken. Das Ziel ist die Erhöhung des Geldvermögens. So, und wenn diese kapitalistische Verteilungsregel nicht aufgebrochen wird, einmal durch Tarifautonomie, durch eine wirkliche festigte Tarifautonomie und vor allen Dingen durch eine Form der Mitbestimmung, dass am Anfang des Produktionsprozesses diese vier Ressourcen die Anteile dessen, was am Ende produziert wird, schon vorher festlegen. Und zwar fair verteilt auf das Naturvermögen, das Arbeitsvermögen, das Kapitalvermögen oder Geldvermögen und das Gesellschaftsvermögen. Dann werden Steuern gezahlt, dann werden die Löhne entsprechend honoriert, oder nicht, dann wird das Arbeitsvermögen honoriert mit entsprechend angemessenen Löhnen und dann wird auch dafür gesorgt, dass die Natur nicht weiterhin geschädigt wird. Und dann kriegt natürlich auch noch der Kapitaleigner seinen entsprechenden Anteil. Aber das ist jetzt so aus dem öffentlichen Bewusstsein heraus, Mitbestimmung, also im Sinn einer fairen Mitbestimmung, alle, die an diesem Produktionsprozess beteiligt sind und die gleichsam das Ergebnis mit erwirtschaften. Deshalb auch wieder, es ist eine Struktur, die gleichsam Gier produziert. Und es ist eine Struktur, die Arbeitslosigkeit produziert und nicht irgendein fauler Sack, der nicht arbeiten will. Und das meine ich, das ist ja Thema hier der ganzen Einrichtung auch.
Ja, ich wollte noch auf einen anderen Aspekt nochmal zu sprechen kommen. Sie sagten eben, dass in der Enzyklika steht, dass der Mensch früher mit der Natur mehr im Einklang gewesen sei als heute.
Ja.
Manchmal denke ich, ja, das ist auch so ein bisschen Verklärung, oder? Ja. Also ich sag mal, früher musste man hinter einem Handflug herlaufen. Ich persönlich möchte das nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin ja auch froh und ich denke mal viele von uns, dass wir inzwischen auf einem anderen Niveau sind. Natürlich hat man da auch seine Ohnmachten, die man erlebt. Und zum Beispiel der Papst nutzt ja auch die neuen Medien. Der twittert und das kann er nur mit einem Smartphone. Also gewisse Dinge sind einfach auch so in der Technik jetzt weitergegangen, die wir alle nutzen. Und wir sind alle irgendwie hier hingekommen. Und ich denke mal, die wenigsten von uns, da müssen wir uns an die eigene Nase packen, sind mit dem öffentlichen Verkehrsmittel oder zu Fuß hierher gekommen. Also das heißt, wir nutzen ja auch unsere ganzen Errungenschaften. Ja, und dann ja, ist man irgendwie auch ein bisschen ohnmächtig, ja, finde ich.
Also ich bin auch der Meinung, das jetzt einfach weggestrichen, was ich da eigentlich noch als siebten Punkt, den habe ich jetzt umgekehrt hier, jetzt habe ich den umgeschrieben auf den Niederrhein. Der siebte Punkt heißt bei mir Naturmystik, Fragezeichen. Und gegen Ende wird es immer mystischer. Und dieser Teil da, oder dieser Einschub da mit der freundlichen, mit der freundlichen Umgang mit der Natur, Hand in Hand und so. Also ich grundsätzlich, Laudato Si ist orientiert am Sonnengesang des Franz von Assisi. Und das ist ein Grundzug, immer wieder taucht das auf. Diese zärtliche Liebkosung, ja, wissen, also sagen wir so einen kleinen, beim Marienkäfer kann man das ja noch nachvollziehen, den hat man ja auch schonend lieb auf der Hand und lässt da rumtanzen. Aber also ich sage so, die Mücke, die mich nachts nervt, also die schlage ich tot. Da ist nichts mit zärtlicher Liebkosung des lieben Gottes, die ich jetzt nachmache. Also da spielt tatsächlich so ein bisschen, ich würde sagen, so eine euphorische, das ist so ein emotionaler oder so ein euphorischer Überschwang. Das hängt aber damit zusammen, dass er sehr stark jetzt das nochmal betonen will, wie wir brutal mit unserem Körper, also nicht wir alle, sondern wie viele Menschen brutal mit ihrem Körper umgehen, mit der Natur, mit den Lebewesen oder auch, wie sie einfach sich entfernt haben, auch in ihrem Alltag so von der Natur, vom Grün oder von der natürlichen Umwelt. Das will er betonen. Und dann kommt eben dann auch, wenn er noch den Sonnengesang des Franziskus nimmt, dann ist der Rettung, er auch und wir alle rettungslos verloren, wenn wir uns da ausschließlich drauf einlassen. Die Natur ist ambivalent, wie sie das eben sah. Also jetzt nicht nur, dass wir nicht mehr hinterm Flug herlaufen wollen, sondern die Natur, die natürliche Umwelt ist brutal und Erdbeben. Was ist das, diese Erdbeben in Nepal? Was haben die Menschen vernichtet? Ja, das ist keine, da muss man, ich weiß nicht, ob man dann noch von der zärtlichen Liebkosung Gottes reden kann. Oder, dass man sagt, wenn Gott sagt, am Schöpfungsabend, das war alles sehr gut, dann heißt das vielleicht nur, dass es funktioniert. Mit allen Kollateralschäden. Wir kommen in die Welt und sterben. Und das ist halt eine gute Schöpfung anscheinend. Aber das ist für uns ja gar nicht mehr nachvollziehbar. Das dreijährige Kinder, das ich jetzt in Ferien erlebt habe, mein Nachbar, an Nierenkrebs krank wird. Und jetzt seit einem halben Jahr ist das ein Zittern. Die Mutter schreibt fast jeden Tag ein Tagebuch, so in der Art, wie das Kind das erlebt. Das manchmal ist es rührend, manchmal ist es einfach shocking. Ne? Oder dass Kinder sterben oder ein Dreijähriger verliert plötzlich alle Haare am ganzen Körper. Wenn das Natur ist, man kann sagen, das ist Psychologie, aber wenn das Natur ist, ist Natur eben auch grausam. Der Tsunami, das ist keine, oder? Wer will das als zärtliche Liebkosung Gottes betrachten? Das ist dann die Hiob-Frage, dass wir gar nicht fragen können, wie kann Gott sowas verantworten? Er tut das. Und warum er das tut, das wissen wir erst, da wir aus Gott hervorgegangen sind, in die Zeit entlassen, werden wir es wahrscheinlich erst wieder verstehen, wenn wir in Gott wieder aufgenommen sind. Also das würde ich warum der Papst das nicht irgendwo mal erwähnt, wie brutal die Natur sein kann. Da ist doch fressen oder gefressen werden. Und die Gesellschaft, das gesellschaftliche Modell ist doch nicht eine Anpassung an die Natur. Das machen die Liberalen, die Marktradikalen. Wer stark ist, wer leistungsfähig ist, setzt sich durch und der kriegt das Geld. Die demokratische Gesellschaft oder eine Gesellschaft, die die Gerechtigkeit auch der Bibel ernst nimmt, die geht doch davon aus, dass wir alle ohne Unterschiede erstmal gleiche Töchter und Söhne des Vaters im Himmel sind oder des Gottes sind, den wir natürlich in einer patriarchalen Gesellschaft als Vater bezeichnen. In einer anderen Gesellschaft würden wir wahrscheinlich andere Namen und andere Bilder dafür finden. Aber begreifen können wir das alles nicht, was da bei uns, was hier in der Welt läuft. Und auf der einen Seite wissen wir uns in einer Gesellschaft, die im Gegenentwurf ist gegen die Natur, die wir auch als brutal erleben, auch als schön, aber auch als brutal. Und wir versuchen, eine Gesellschaft aufzubauen, aus christlichen Motiven oder aus kommunitären oder egalitären Motiven, in der wir immer wieder gegen dieses Recht des Stärkeren oder gegen die Macht des Stärkeren rebellieren und fragen, rechtfertige du deine Übermacht gegen uns, die wir schwächer sind?
Ich habe noch eine Frage, und zwar, wenn ich das richtig verstehe, ist ja die Enzyklika, dass sie quasi soziale Verantwortung genauso fordert wie ökologische Verantwortung. Wenn man jetzt den Volksverein hier anschaue, bei der Betriebsstätte wird es ja recht deutlich. Ich habe auf der einen Seite hier Arbeitsplätze, die ich schaffe, also ich bin eben wirklich hier an der Stelle, wo soziale Verantwortung auch gelebt wird. Auf der anderen Seite mit dem Verlängern von Lebenszyklen, von Konsumgütern, ist eben die ökologische Verantwortung auch hier Teil davon. Das heißt, das wird ja der Enzyklika voll entsprechen. Entsprechend könnte man vielleicht sich überlegen, so von der Kirchensteuer, sagen wir mal 20% wird gleich mal reserviert für solche Strukturen. Wie schätzen Sie denn so die reale, ich sag mal, Auswirkung auf die reale Kirchenpolitik ein, die durch diese Enzyklika vielleicht, sagen wir mal, neue Schwerpunkte setzen könnte?
Das kann man ausweiten, wie das in der deutschen, wie in der deutschen Kirche das, was der Papst an Träumen offenbart und an Impulsen auch in die Bischofssynode gegeben hat, wie das hier ankommt. Nicht? Ich habe jetzt gestern habe ich eine Journalistin gehört, die von einer Pastoralreferentin in Freiburg erzählt, die in einer Gemeinde ungeheure Aktivitäten entfaltet, von der Gemeinde geschätzt ist, die aber einen geschiedenen Mann heiratet und damit gekündigt wird. Nicht in Rom diskutieren sie darüber, wie sie die Barmherzigkeit, die es in der Ostkirche gibt, auch im Westen praktizieren. Und hier kommt irgendein Kirchenrechtler und spricht die Kündigung aus. Ne? Also ich habe eher den Eindruck, dass die deutschen Bischöfe oder die katholischen Kirchenleitungen in Deutschland so sagen, lassen wir die Dinge, wie sie sind, damit wir sehen, wie sie sich entwickeln. Also vielleicht warten auch viele darauf, dass mit dem Papst bald Schluss ist. Also man kann nur wünschen, dass er das noch ein paar Jahre diese Initiativen auch noch weiter durchsetzen kann. Es gibt ja so viele Widerstände auch dagegen, und die Bischöfe, die vom Ratzinger-Papst und Wojtyla-Papst eingesetzt sind, die stehen natürlich irgendwie auf dem Schlauch im Augenblick. Ne? Der Kardinal Marx ist wohl einer der wenigen, der sofort also den Hals gedreht hat und weiß, wie es riecht, also wie es schmeckt in Rom. Und das ist ja gut. Ist ja auch mit ganz knapper Mehrheit gewählt worden. Das haben ja alle geahnt, dass der als Erster jetzt auf die Linie einschwenkt. Also da kann man nur hoffen, dass an der Basis diese Rebellion stattfindet. Ich bin da skeptisch, dass sich das schnell auswirkt. Natürlich, Kirchensteuer an sich müssten die Basis müsste die erste Adressat der Kirchensteuer sein. Und dann kann man dem Ordinariat eben halt so viel Geld geben, dass vielleicht noch 6 da oben sitzen, die das Ordinariat verwalten. So ist es in der Schweiz. Da sind die Bistümer, haben gerade mal höchstens 10 Leute irgendwo in der Verwaltung. Das wäre es eigentlich. Ich weiß nicht, ob das protestantisch ist, dass das erste Subjekt der Kirche die Gemeinde vor Ort ist. Nicht? Deshalb, der Papst fängt ja an und sagt, nennt sich ja nur noch Bischof von Rom. Aber es sollten eigentlich die Pfarrer alle im Hochgebet dann auch sagen, wir beten für das ganze Volk mit dem Bischof von Rom, unserem Papst Franziskus und dem evangelischen Präsidenten oder wie sie heißt. So meine ich, müsste das auch eigentlich sofort realisiert werden. Tut es aber nicht. Gucken alle genau, was steht da im liturgischen Buch.
Ja, und dann gibt es auch wieder Priester, die lassen dann das Hochgebet ganz fallen und lassen die Leute singen. Da ist dann vor Vatikanisch.
Aber die beten das dann still.
Ja, ich wollte mal fragen. Erstmal wollte ich mal sagen, ich habe gar kein Handy, weil ich mich in einigen Dingen auch verweigere. Und das gehört für mich auch dazu. Ich muss das nicht haben, aber das ist nur mal meine persönliche. Also was mich jetzt so irritiert, das ist jetzt mit dieser Flüchtlingsfrage, dass also die Industrie schreit nach mindestens 500.000 freien Arbeitsplätzen, die besetzt werden sollen. Und dagegen also was mich sehr irritiert, ist, dass man in Deutschland, also dass in der deutschen Bevölkerung dann die Menschen nicht in der Lage sind, also diese Arbeitsplätze, diese angeblich 500.000, die da nicht besetzt sind, zu besetzen. Und die Zahl der bildungsfernen Schichten, die steigt immer weiter, weil die Politik da ja auch nicht reagiert, was Sie vorhin schon gesagt haben. Das ist ja ein Missstand, dass zum Beispiel Kinder immer mehr von Armut bedroht sind, weil die in Hartz-IV-Familien leben und die Leute können da anscheinend ihrem Schicksal nicht entfliehen, weil ja diese Bildungschancen, also es hat ja nicht jeder die gleichen Möglichkeiten in dieser Gesellschaft. Und das finde ich also unglaublich, dass die Politik sich da überhaupt nicht drum gekümmert hat in den letzten Jahrzehnten. Welche Arbeit sollen die Leute denn machen, die diese 500.000 Arbeitsplätze besetzen sollen? Welche Arbeitsplätze sind das denn?
Ja, da müsste man mal die fragen, die das immer behaupten, dass eben 500.000 oder 600.000 Arbeitsplätze unbesetzt bleiben. Die Wirtschaft, das Angebot ist eben das. Es sind registriert 3 Millionen Menschen arbeitslos, also suchen Arbeit, werden als Arbeitssuchende auch registriert. Wenn man die stille Reserve dazu rechnet, wenn man die dazu rechnet, die also in irgendwelchen Maßnahmen stehen, dann kommt man wahrscheinlich auf 5 bis 6 Millionen Arbeitssuchende oder Leute, die arbeiten würden, gerne möchten, wenn ihnen ein Arbeitsplatz angeboten wird, der erstens sinnvoll ist, der ihren Lebensunterhalt bestreiten kann und in dem auch das Klima gegenüber dem Vorgesetzten und untereinander eigentlich erträglich ist. So, wenn also ein solcher Arbeitsplatz angeboten wird, dann fällt er möglicherweise gar nicht unter die 500.000. Das ist ja auch eine Phantomzahl. Wenn Sie jetzt die registrierten Arbeitslosen oder angeblich Arbeitssuchenden, auch nicht angeblich, sondern wirklich Arbeitssuchenden nehmen, was sind dann 600.000? 3 Millionen gegen 600.000. Also man muss einfach das Verhältnis zueinander sehen, wie viele Leute suchen einen Arbeitsplatz und wie viele Arbeitsplätze werden angeboten. Und das Missverhältnis zeigt doch die gesamten Folgen dessen, was in dieser Agenda 2010 gleichsam als Jahrhundertwerk propagiert worden ist. Und das ist, der Herr Schröder müsste jetzt nicht nach 10 Jahren Agenda 2010 von der SPD noch bejubelt werden, der müsste vors Gericht oder vor ein Tribunal gestellt werden, ne? Aber die SPD kann ja gar nicht aus dieser Falle raus. Die müssen jetzt irgendwas, jetzt machen sie einen Mindestlohn. Gut, Mindestlohn ist gute Sozialpolitik. Aber ist ja keine Veränderung, ist ja keine Festigung der Tarifautonomie. Es ist immer noch so, dass im Osten die Hälfte der Beschäftigten keiner Tarifbindung unterliegen. Und im Westen sind es ein Drittel. Das heißt, die Unternehmen können sich gleichsam die Tarifbindung entziehen. Und wenn das nicht gesetzlich geregelt wird, wie im Handwerk, meine ich, wäre es so, es müssen Tarifverträge abgeschlossen werden. Und wenn ein Tarifvertrag in einer Branche abgeschlossen ist, müsste der allgemeinverbindlich werden für alle Beschäftigten. Das wäre etwas anderes, ganz etwas anderes als der Mindestlohn. Obwohl der Mindestlohn ist jetzt mal wirklich das letzte Auffangniveau der Tarifpolitik oder überhaupt der öffentlichen Arbeitsverhältnisse. Also diese Entregelung, also diese Entsicherung der Arbeitsverhältnisse, das ist das eigentliche politische Drama und der große Skandal. Nicht die atypischen Verhältnisse, Leiharbeit, die befristeten Arbeitsverhältnisse, die unfreiwillige Teilzeitarbeit, die Minijobs, die Arbeit zu einem Niedriglohn. Das sind ja alles Verhältnisse, die genau diese Destruktion der sozialen Sicherung, überhaupt der sozialen Verhältnisse hervorgerufen haben. Und die zurückzunehmen, das fällt allen SPD-Leuten unheimlich schwer. Die können aber nur schrittweise sowas verändern, weil sie müssen das Gesicht wahren. Ne? Und die Wirtschaft will ja unbedingt wieder noch viel mehr Hartz IV und viel mehr Agenda 2010 verschärfen und auch den Mindestlohn wieder absenken, jedenfalls für die Flüchtlinge. Also dazu braucht es wirklich eine öffentliche Gegenmacht gegen diese Politik. Und das, denke ich, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wie können wir den Leuten, die jetzt also gar keine Möglichkeiten haben, mit diesen Regelsätzen von Hartz IV zu leben, dass wir denen Möglichkeiten schaffen, irgendwo unterzukommen, irgendwo beschäftigt zu sein und am Arbeitsprozess teilzuhaben. Denn ich würde sagen, extrem kann man sagen, diese Erwerbsarbeit, die gegenwärtig propagiert wird, die hat keine Würde. Denn sie untersteht dem Regime der Finanzmärkte. Es muss profitabel sein, es muss das Geldvermögen steigern. Sie untersteht dem Regime abhängige Arbeit. Andere haben das Sagen. Und sie untersteht den Regeln des Marktes. Das sind alles Komponenten, die im Grunde die Erwerbsarbeit, die abhängige Erwerbsarbeit, die marktförmige abhängige Erwerbsarbeit entwürdigen. Und darum geht es, dass man die Würde des Menschen kommt daher, dass er als Person geachtet wird, respektiert wird und dass er als Subjekt angesehen wird, das mitentscheidet, mitbestimmt und nicht nur irgendwo in einem Lohnarbeitsverhältnis steht. Das ist aber jetzt wirklich ein bisschen unter die Decke gehoben, das Ganze. Hier im Volkswagen geht es ja zunächst mal um etwas anderes, dass diejenigen, die rausgefallen sind, halbwegs wieder so an den Rand der Arbeitsverhältnisse herangeführt werden. Und das ist, würde ich sagen, die zivile Gegenbewegung. Und das ist auch diese dauernde, immer wieder unterschwellige und auch öffentlich gemachte Rebellion gegen einen Sozialstaat, der das Recht eines jeden Menschen, unabhängig ob er erwerbstätig ist oder nicht, auf ein würdiges, ein menschenwürdiges Leben nicht mehr respektiert. Das ist gegenwärtig die Erosion des Sozialstaates, dass das Recht eines jeden, auch unabhängig von seiner Erwerbstätigkeit, am soziokulturellen oder am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Und dieses soziokulturelle Minimum, das liegt erheblich über dem, was die Regelsätze bieten. Insofern ist das alles verfassungswidrig, was da gegenwärtig im Hartz-IV-Bereich läuft.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank.
Jetzt habe ich viel gesagt. Was meinen Sie konkret? Ja.
Was Sie jetzt zuletzt unserer Situation gesagt haben. Ich nehme mal ein Beispiel. Sie vergleichen das, was in Deutschland getan werden müsste. Aber wir leben als Deutschland nicht allein auf der Welt. Wenn zum Beispiel die Fluggesellschaften konkurrieren, die Lufthansa, ich nehme das nur mal als Beispiel, dass wir eins haben. Wenn die Lufthansa dauernd sich in diese Streiks hinein bewegt und da nicht rauskommt, dann liegt das ja nicht daran, dass die Lufthansa nur, ich will die ihre Interpretation ja akzeptieren, aber das liegt ja nicht nur daran, dass die Lufthansa die Löhne oder die Altersrente nicht zahlen will, sondern es liegt einfach daran, weil es zum Beispiel aus Kuwait oder irgendwo kommen, die Emirates-Fluglinien, die haben ganz andere Konditionen, die haben ganz andere unterbieten die Lufthansa und das bedeutet, dass an den Grunde genommen am Ende die Lufthansa das nicht durchstehen kann und deswegen ist die auch so hart, weil nicht, dass ich das für richtig finde, aber man kann das nicht so argumentieren. Deswegen habe ich gesagt, Sie haben, das können Sie nicht auf Deutschland konzentrieren, dass das zwar alles richtig oder wäre richtig, wenn wir allein auf der Welt sind. Aber wir haben zum Beispiel auch andere Länder und die machen das und die konkurrieren in der Form. Und dann sagen Sie mal, wie die Lufthansa zum Beispiel sich verhalten soll. Sollte die das bezahlen, sollte die kommende Generation auch aufnehmen. Ich sage, ich bin durchaus der Auffassung, da muss vieles sozial gemacht werden.
Gut, aber das ist deutsch geworden und eine Antwort drauf, weil ich also, weiß, dass...
Die Globalisierung. Globalisierung kann man aber jetzt, etwas so ein Totschlagargument, die kann man nicht für alles verantwortlich machen, was hier an sozialen... das ist aber jetzt auch das Modell, die Lufthansa und alle Welt oder so, alles, was sonst existiert. der gesamte Flugverkehr ist ja völlig marode. Das hat mit Markt nichts zu tun, da geht es um staatliche Konkurrenz. Und muss Europa als solche das überhaupt mitmachen? Also ich darf nicht jetzt Berlin Air oder so oder Lufthansa als Einzelne nehmen, sondern das System, wie die Staaten praktisch ihren Luftverkehr als Prestigeobjekt auch nehmen. Und die Emirate, das sind ja unsere guten Kunden auch. Angefangen von, also ich meine, das Verhältnis der Europäischen Union zu den Staaten im Nahen, den Emiraten und den Scheichs im Nahen Osten. Was machen wir da eigentlich? Nicht, wir hetzen gegen den IS. Der IS macht nichts anderes, als was die Saudis Tag für Tag machen.
Wir fangen jetzt nicht im Zwiegespräch an, sondern es steht die Frage mit Lufthansa und die Frage der Globalisierung. Und
die Art und Weise, wie wird die Lufthansa, alle Deutschen, dann werden sie subventioniert, wahrscheinlich alle Fluglinien. Ich weiß ja, also in Deutschland zahlen sie keine Steuern für das Kerosin. Dann sind die Flüge billig und da profitieren natürlich all diejenigen, die mal eben nach London fliegen möchten. Ne? Vielleicht nicht mit der Lufthansa, aber mit anderen. Also, ich würde mich dagegen wehren, das jetzt im Einzelnen, aber das müsste man auch machen. Man müsste jetzt im Einzelnen mal gucken, wie funktioniert der Flugverkehr in Deutschland oder der internationale Verkehr. Da gibt es ja auch die Zusammenschlüsse jeweils. Wie hängt das zusammen? Es ist nicht so, dass wir grundsätzlich auch, dass Europa unter der Globalisierung oder dass die Globalisierung für Europa, dass Europa im Rahmen der Globalisierung Opfer der Globalisierung ist, sondern sind die Treiber, die Motoren. Auch China ist für Deutschland nicht der große Konkurrent. Wenn man überlegt, dass 2/3 des deutschen Außenhandels immer noch in westeuropäische Länder fließen, das heißt, da müsste also in Europa mal, aber das ist natürlich die erste Frage, wie kann die Lufthansa im europäischen Konzert zu einer einhelligen Position kommen? Aber da kann man natürlich fragen, wie können die europäischen Staaten zu einer einheitlichen Position, ganz konkret jetzt in der Flüchtlingspolitik, kommen? Tun sie nicht. Frau Merkel beschwört Europa, beschwört die Drittländer, Afrika, Türkei. Ja, die werden hier was pfeifen. Also das ist das Problem. Also insofern haben Sie recht, Europa steht in diesem Konzert der anderen Mächte. Aber ohnmächtig ist Europa als Ganzes zunächst mal nicht. Weil wie würde das heißen, die Industrieländer sind als Ganze ohnmächtig. Das kann auch wieder nicht sein. Aber ich gebe zu, man sagt heute, die mikropotentielle Sicht kann man natürlich nicht einfach wegschieben aus dieser makropotentiellen Sicht. Ich vertrete eher immer die makroökonomische Dimension, die globale Dimension, die Art und Weise, wie Europa praktisch als imperiale Ökonomie gegenüber den Drittländern auftritt. Mit dem Überschwemmen von Getreide, von Zucker, von was alles der Märkte der Entwicklungsländer. Das ist die andere Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Nischen, wo Europa oder wo auch einzelne Länder sehr stark unter Druck geraten, das gebe ich zu. Aber selbst der China-Handel in Deutschland geht nicht auf über 5% hinaus. Also insofern ist natürlich ein Zukunftsmarkt, klar, die Industrie marschiert dahin samt Regierung. Aber auf der anderen Seite, also die verschiedenen Aspekte zu sehen, das wird uns der könnte uns eine ganze Nacht noch beschäftigen.
Ja, lieber Friedhelm Hengsbach, ich glaube, das war ein gutes Stichwort. Also man könnte sicherlich noch viel darüber diskutieren. Man hat es ja auch nie geschafft, in Europa mal über eine Vereinheitlichung der Steuergesetzgebung nachzudenken, beziehungsweise die mal einzufordern. Dann hätte man zumindest auch gerade in diesem Bereich, war ja auch ein Beispiel, hätte man also schon einiges machen können, wenn man sich die irischen Fluglinien, was weiß ich was, anguckt. Ich möchte eigentlich nur noch kurz hinweisen, wir haben übernächstes Wochenende 10 Jahre TAC. Die Flyer habt ihr auf dem Tisch liegen gehabt. Das war heute zumindest von dem Flyer, der vom Museum Reit rausgegeben worden ist, die letzte Veranstaltung zum 125-Jährigen des Volksvereins für das katholische Deutschland. Und ich finde, wir haben heute wirklich einen guten Abschluss gefunden und einen Abschluss, den Eddie sich, glaube ich, auch gewünscht hat, als er das mit überlegt hat, weil er sagte, wir können das nicht nur der Stadt Mönchengladbach und dem Mainstream, der da herrscht, überlassen, sondern wir müssen auch noch mal gucken, was haben wir denn auch aus der Tradition dieses Volksvereins heraus, ja, zu diesen strukturellen Sünden, von denen eben viel berichtet worden ist, denn auch zu sagen. Und ich fand das heute wirklich einen sehr interessanten Vortrag und habe auch eine Menge mitgenommen, wobei auch viele Fragen offen bleiben, weil wenn es Veränderungen geben soll und Veränderung ist notwendig und wird auch vom Bischof von Rom und Papst eingefordert und wir haben das heute Abend auch nochmal gehört, dann ist natürlich auch immer die Frage, wie geht das? Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg mit Volksvereinen und mit den anderen Initiativen, Organisationen, die auch hier sind und den vielen Einzelpersonen, die sich engagieren. Ja, von daher möchte ich nochmal danken und einen dicken Applaus nochmal einfordern. Ja, und wünsche einen guten Nachhauseweg und dir einen guten Aufenthalt hier in der Ecke im Hotel. Danke.